Liebe Freunde, ich möchte euch zu diesem letzten Abend noch herzlich begrüßen. Und wir haben soeben gehört, diese Geschichte von dem verlorenen Sohn, die man als die schönste Geschichte der Weltliteratur bezeichnet. Und ich möchte anhand dieses Textes heute Abend zu diesem Thema sprechen. Ist Gott tot? Fragezeichen. Und warum haben wir diesen Titel, diese Überschrift Ist Gott tot gewählt? Wir haben hier gelesen, wie der jüngere Sohn sagt, gib mir Vater das Teil der Güter, das mir gehört. Er möchte das Erbe, und es ist hier ohne Widerrede so, dass man das Erbe ja erst empfängt, wenn der Erblasser gestorben ist. Und hier also, gib mir das Teil der Güter, das mir gehört. Und der Vater ist ja ein Bild für Gott. Wir haben zum Beispiel wörtlich im Neuen Testament, im Hebräerbrief, denn ein Testament tritt erst in Kraft mit dem Tode. Es hat noch nicht Kraft, wenn der noch lebt, der es gemacht hat. Und mit anderen Worten sagt jetzt dieser Sohn, Vater, hier ein Bild für Gott, du bist für mich tot. Du bist für mich gestorben. Gib mir das Teil der Güter, das mir gehört. Ich möchte über mich selber verfügen. Ich möchte für mich selbst leben. Man nennt das heute Emanzipation, die Los-von-Gott-Bewegung. Ich möchte mein Fleisch feiern. Ich möchte keine Instanz über mir haben. Wir sind anti-autoritär erzogen.
Wir wollen die Väter nicht über uns bestimmen lassen. Mein Bauch gehört mir. Gib mir das Teil der Güter, das mir gehört. So wird heute gesprochen.
Und wir sind wie ein Herodes, der um seinen Thron zittert, als er hört, der König ist geboren. Und so zittern die Menschen, wenn sie die Botschaft des Evangeliums hören, weil sie wissen, müsste hier ein Thronwechsel stattfinden. Wir halten unsere eigenen Rechte fest und wir werden ähnlich wie ein Herodes darüber auch zu Kindermördern. Nichts Neues unter der Sonne. In der Ablehnung Jesu tötet man in unserem Fall die Ungeborenen. Und mir ist Folgendes aufgefallen, liebe Freunde und Anwesende, gerne ausgenommen, hier heißt es der Jüngere. Und es ist tatsächlich immer mehr diese jüngere Generation, die ein Opfer dieser Erziehung geworden ist, die immer frecher, immer aufrührischer, immer verfinsterter fordert, sich immer weniger sorgen lassen will und die nicht ahnt, was Entbehrung heißt. Und ich muss mich hier einschließen, ich gehöre zu der Generation, die mit Überfluss und Freiheit aufgewachsen ist, wie keine Generation jemals in der Geschichte der Menschheit zuvor. Man nennt es, glaube ich, jemand sagte mal, diese Silberlöffel-Generation, die keine Ahnung hat, was es heißt, Hunger und Entbehrung zu erleben. Wie mir meine Tante erzählt hat, wie sie im Zweiten Weltkrieg vor einem Stückchen Brot saß und stundenlang gerungen hat, soll ich jetzt oder später essen? Ja, das kann ich nur vom Erzählen mitnehmen, das kenne ich ja nicht. Und die meinen, uns fliegen die gebratenen Tauben nur so reinweise in den Mund, wir fordern immer mehr und leisten immer weniger. Der Jüngere. Nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog ferne über Land, daselbst brachte er sein Gut um mit Prassen. Und hier ist mir noch etwas aufgefallen, liebe Freunde, das sollte man sagen, mit Wehmut, er zog ferne über Land. Er ging weit weg von dem Vater, er ging weit weg von Gott. Wir haben eine Generation, die ist wahrlich weit weg von Gott gegangen. Das gilt nicht für alle und jeden, es ist von Bundesland zu Bundesland auch verschieden. Aber was sich schon abspielt bei Jugendlichen durch diese Videowelle, wie sie Wetten machen, wer hält es länger bei diesen Horrorvideos aus? Wie mir meine Frau berichtet hat, wie sie bei dem Kindersprechtag war, also Elternsprechtag heißt das richtiger formuliert, und dann hat ein Lehrer erzählt, wie er seiner Klasse eine Freistunde gestattet hat, Und da kamen die mit einer Videokassette und haben die dann laufen lassen. Und da lief der Lehrer davon. Das war nicht ein gläubiger Mann, der hat das nicht mehr ausgehalten. Bat den Schulleiter, er möge da den Strom abstellen. Er ging ferne über Land, eine Generation, die weit von Gott weggegangen ist. Sehr weit, und man merkt, dass als Evangelist, es ist ein Unterschied, ob man Menschen vor sich sitzen hat, die gottesfürchtig erzogen worden sind, oder die sich über diese Video-Horror-Dinge, diese Finsternis hineinziehen. Wie es einmal im Buche Hiob heißt, siehe, seinen Heiligen traut Gott nicht und die Himmel sind nicht rein vor ihm, wie viel weniger ein Mensch, der gräulich und verderbt ist, der Unrecht säuft wie Wasser. Und diese Generation, spätestens über diese Videohorrorwelle, hat es wahrlich bewiesen, dass sie Unrecht saufen kann wie Wasser, grauenhafte Dinge sich hineinziehen kann wie Wasser. Und dann erfüllt sich dieses Wort aus dem Buch der Offenbarung und sie taten doch nicht Buße und sie lästerten Gott. In diesen Zeiten geraten wir mehr und mehr hinein. Als er nun all das Seine verzehrt hatte, ward eine große Teuerung durch dasselbe ganze Land und er fing an zu darben. Und er verbrachte sein Gut mit Brassen. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger desselben Landes, der schickte ihn auf die Acker, die Säue zu hüten. Liebe Freunde, es haben Weltmenschen festgestellt, dass wenn man einigermaßen vernünftig und diszipliniert lebt, dass man 60, 70, 80 Jahre alt werden kann oder noch älter, vorausgesetzt, dass nicht irgendwie ein unerwartetes Ereignis wie ein Unfall plötzlich unserem Leben ein Ende bereitet. Aber ich kann meine hochkomplizierte biologische Maschine derartig verwalten, dass ich sie buchstäblich innerhalb kürzester Zeit zu Schrott fahren. In der Nähe, wo ich wohne, da hat sich vor einigen Jahren ein junger Mann bekehrt, aus der Rauschgiftszene, aus dem Alkoholismus heraus. Er hat eine klare Entscheidung für den Herrn getroffen, er ist auch auf eine Bibelschule gegangen und er ist mit Alter, ich weiß nicht genau, so Mitte 30, 34, 35 Jahren jetzt gestorben. Man versuchte noch eine Lebertransplantation, aber das sind ja ganz schwierige Operationen, die in den seltensten Fällen gut gingen. Er hatte sich vor seiner Bekehrung eben die Leber schon so ruiniert. Es ging noch ein paar Jahre tot. Man kann derartig leben, dass man mit 20 Jahren am Ende ist. Es wäre genauso, als würde ich mir ein neues Auto kaufen. Und ich würde die Anleitungen der Konstrukteure, wir wissen ja alles besser, und unser Konstrukteur von diesem Vergleich her ist Gott, nicht beachten. Und da steht zwar, man soll mit der ersten nicht über 40 hinausfahren, aber wir sind emanzipiert, wir fahren bis 90, wir fahren bis 100. Ja, dann kommt mir dann das Getriebe und Triebwerk früher oder später beim Auspuff oder sonst wo heraus. Und dann kann man dann sagen, hier sieht man seine Trümmer rauchen, der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen. Aber das nur. Und jetzt wird es aber tragisch, liebe Freunde, weil hier habe ich eine erschütternde Formulierung des 23. Psalm, der uns, so hoffe ich, bekannt ist. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue, er führt mich zum frischen Wasser. Und hier habe ich Folgendes. Eine Rauschgiftsüchtige in London, die sich im Rausch des Heroins befand, schrieb Folgendes. König Heroin ist mein Hirte. Wir haben in Deutschland, glaube ich, 50.000 Rauschgiftsüchtige. Mir wird's immer mangeln. Wir haben hier gelesen, er fing an zu darben. Es war eine Hungersnot im Lande, es war prophetisch. Eingeweihte, die die Wirtschaftssituation kennen, sagen, man wird rückblickend die 60er und 70er Jahre als die goldenen Jahre bezeichnen. Die sind unwiederbringlich vorbei. Enger schnall den Gürtel, lautet die Devise. Und Fachleute rechnen mit dem großen Bankkollaps so noch in unseren Jahrzehnten. Ich fürchte, dass es dann dabei vorbei ist mit dieser Silberlöffel-Generation. Mir wird immer mangeln. Er bringt mich hinab in den Schmutz. Er führt mich zum sorgenvollen Wasser. Er zerstört meine Seele. David sagt, du erquickst meine Seele. Wie jemand mal sagte, der Teufel verspricht viel, gibt wenig und nimmt alles. Der Wahn ist kurz, die Reue ist lang. Er führt mich auf bösen Straßen, ja, ich werde wandern durch das Tal der Armut und das Böse fürchten, denn du, Herr, ihn bist bei mir.
deine Spritzen und Kapseln versuchen, mich zu trösten. Er entleert den vollgedeckten Tisch vor dem Angesicht meiner Familie, er raubt die Vernunft aus meinem Kopf. Und liebe Freunde, geistliche Wahrheiten gehen immer über den Verstand, nicht über das Gefühl. Der Jesus sagt, wer meine Worte hört und versteht, ist ein guter Boden. Wer Ohren hat, der höre. Und sexuelle Perversionen, Droge und Zaubereisünden zerrütten den Verstand. Und die Bibel sagt von den Menschen der letzten Tage, dass sie zerrüttete Sinne haben, untüchtig zum Glauben. Und wenn man da genügend hineingeraten ist in diese Straße des Verderbens, wird der Verstand derartig kaputt gemacht, auch wenn die sich manchmal noch bekehren, da sind furchtbare Schäden entstanden. Mein Kelch von Sorgen fließt über, wahrlich Heroin hingegeben, soll ich dahinschleichen alle Tage meines Lebens, und ich will leben in dem Hause der Verdammten für immer. Und liebe Freunde, wenn man weiß, dass hinter jedem Menschen ein ewiger Plan und eine unfassliche Liebe Gottes steht, dann ist das ein erschütterndes Dokument. Offensichtlich ähnlich wie der verlorene Sohn, Kind aus frommen Elternhaus, an sonst kaum vorstellbar, wie dieser 23. Psalm so begabt, so einmalig talentiert jetzt zu diesem Entsetzlichen umgeschrieben werden konnte. Dieser maschinengeschriebene Psalm wurde von einem Polizisten in einer Telefonzelle gefunden. Mit der Hand geschrieben standen noch folgende Worte: Wahrlich, das ist mein Psalm. Ich bin ein junges Mädchen von 20 Jahren, in den letzten 1,5 Jahren ging es mit mir immer mehr bergab. Ich wurde eine Süchtige, ich versuchte auf vielen Wegen wieder frei zu kommen. Es ging nicht, sogar Gefängnis half nicht, auch die Ärzte im Krankenhaus konnten mir nicht helfen. Der Arzt sagte meiner Familie, es wäre besser und gnädiger gewesen, wenn die Person, die mir das Rauschgift nehmen beigebracht hatte, lieber mit einer Pistole mein Gehirn durchschossen hätte. Oh mein Gott, ich wünschte, es wäre so gewesen. Welcher Gott wird da angerufen? Er brachte sein Gut um mit Brassen. Als er nun all das Seine verzehrt hatte, ward eine große Teuerung durch dasselbe ganze Land. Er fing an zu darben. Er ging hin und hängte sich an einen Bürger desselben Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er klammert sich noch immer an einen Menschen, wir hoffen ja immer noch, aus eigener Kraft, aus menschlicher Anstrengung, irgendwie bessere Zustände zu erreichen. Und darf ich das so sagen, liebe Freunde, dort landen wir, indem wir uns an die Menschen klammern, auf dem Acker der Schweine. Sodom und Gomorra. Er schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Wir sind, das hat schon Goethe gesagt, obwohl Freimaurer und Okkultist in seinem Faust, diesen okkulten Werk, da sagt der Mephisto, ein wenig besser wird er leben, hättest du ihm nicht dem Schein des Himmelslichts, er meint die Vernunft, gegeben. Er nennt es Vernunft und braucht es allein nur tierisch als jedes Tier zu sein. Da sind wir heute auf dem Acker der Schweine. Wie der Prophet Jeremia klagt, sie trieben es gräulicher als die Heiden. Da ist das christliche Abendland gelandet. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit Triebern, die die Säue aßen, und niemand gab sie ihm, wie Gott im Alten Testament von Israel sagt, wenn sie ihm nicht gehorchen, niemand wird euch helfen. Niemand gab sie ihm. Da schlug er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brote fülle, aber ich verderbe im Hunger. Er schlug nicht um sich, so wird's ja heute gemacht, dass man alle möglichen anschwärzt und jeder ist schuld und die Erziehung und die Eltern und das Establishment und die Polizei und die Mickey Mouse und wer immer da genannt sein mag, aber wir sind in Ordnung. Er schlug in sich. Aber es heißt wörtlich, er kam zu sich. Und da möchte ich hier etwas vorlesen aus Wilhelm Busch, diese Fundgrube. Komm heim, heißt es heute, Predigten über das Gleichnis des verlorenen Sohns. Der unwiedergeborene Mensch lebt immer im Rausch. Da kam er zu sich, schreibt Wilhelm Busch vorher. Das muss er ja, sonst hält er es gar nicht aus. Er hat viele Mittel, sich zu berauschen. Bei dem einen ist's Alkohol, bei dem anderen sind's seine Triebe und Leidenschaften. Der dritte ist vom Geld berauscht, der vierte von seiner Macht, der fünfte von den politischen Ereignissen, der sechste vom Sorgengeist, dass er ja keine Chance verpasse. Der siebte hat den Kinorausch und so weiter und so weiter. Ich las einmal die Lebensgeschichte eines Mannes, Paolo Schwarz. Der wurde als Elsässer von den Franzosen zu lebenslänglicher Verbannung nach Cayenne, also Französisch-Guayana, da war die berühmte Teufelsinsel, verurteilt. Da erzählte er, wir waren in Marseille im Lager, dann sahen wir das sogenannte Totenschiff ankommen, das uns zu den Teufelsinseln bringen sollte. Da packte alle eine Riesenverzweiflung, jeder verkaufte noch, was er hatte, und kaufte Schnaps, und dann ging alles unter in einem großen Rausch. So macht's die Welt, ehe sie zur Hölle fährt, schrieb Wilhelm Busch, vor jetzt wohl bald womöglich 50 Jahren. Liebe Freunde, mir ist das vor einiger Zeit mal aufgegangen, wie das Gericht Gottes parallel geht mit Berauschung. Da muss der Prophet Jeremia, und im Alten Testament muss man ja manches sichtbar darstellen, Weinkrüge vor das Volk hinstellen. Und wenn Sie fragen, ja, wer weiß denn nicht, dass diese Krüge mit Wein gefüllt werden sollen? Und Wein ist ja das klassische Mittel der Berauschung. Deutschland hat 1,5 Millionen Alkoholiker. Jeder dritte Bundesbürger laut eines Artikels in der Welt ist schwer alkoholgefährdet. Das ist ja die klassische Droge. Wenn Sie sagen, wer weiß nicht, dass alle Krüge mit Wein gefüllt werden, so antworte Ihnen, so spricht der Herr, siehe, ich will alle, die in diesem Lande wohnen, die Könige auf dem Thron David sitzen und alle Einwohner Jerusalems mit Trunkenheit füllen, also die Höchsten bis zu den Niedrigsten. Und jetzt kommt wieder ein erschütternder Satz, und sie ohne Mitleid verderben. Das Gericht Gottes geht parallel mit Berauschung. Jeremia 25, so spricht der Herr, nimm diesen Becher mit dem Wein meines Zornes aus meiner Hand, lass daraus trinken alle Völker, zu denen ich dich senden werde. Und liebe Freunde, damals schrieb Wilhelm Busch schon diese Sache mit der Berauschung, es ging alles unten in einen großen Rausch, so macht's die Welt, ehe sie zur Hölle fährt, was würde Wilhelm Busch heute sagen? Denn wenn wir sind berauscht durch Sex, durch Droge, durch Alkohol, vieles vom Fernsehen, im Spiegel war ein Leitartikel, Mode, Droge, Astrologie. Das haben Weltmenschen schon erkannt, dass hier eine unwahrscheinliche Woge der Berauschung läuft. Zum Beispiel Aktion Jugendschutz Baden-Württemberg, Jugend in Trance. Trance nennen wir einen Zustand, in dem der Mensch nicht mehr die vollständige Kontrolle über sich selbst besitzt. Um in Trance zu verfallen, genügt schon das Starren in eine mit Wasser gefüllte Glaskugel oder das konzentrierte Betrachten eines weißen Kreidekreises auf einen schwarzen Fußboden. Es bedarf dazu also keineswegs unbedingt der Anwesenheit eines Hypnotiseurs. Der Effekt der Autosuggestion oder Selbsthypnose ist allgemein bekannt. Was besagt dies für die Diskothek? Dort sind zumindest die äußeren Umstände für Trance oder Leichthypnose, ekstatischer Tanz, hilfreiche Gruppenatmosphäre und Musik mit einem stetig stampfenden, betäubenden Rhythmus gegeben. Und diese Rockmusik hat aber einen gewissen Schallpegel, die gleiche Wirkung wie eine Droge. Die Leute geraten in Ekstase, in Begeisterung. Davon kommt das Wort, man ist von den Geistern begeistert. Die Sprache ist ja oft viel schlauer als wir selbst. Diese Generation, die vorige, war auch von Hitler begeistert. Denken wir an die Äußerungen der Jugendlichen, wenn ich die Diskothek verlassen habe, so ist mir nach einiger Zeit, als wenn ich aus irgendeinem Traum erwache. Und in den Klageliedern heißt es, denn der Kelch wird auch zu dir kommen, dass du trunken wirst und dich entblößest. Und dank der Gruppendynamik haben wir die Entblößung der Seele und dieser ganzen Sex- und Pornowelle die Entblößung des Leibes. Berauschung, Gericht Gottes, wie es wiederum im Propheten Jeremia heißt, macht es trunken, denn es hat sich gegen Gott erhoben. Keine Generation ist so gottlos geworden, so weit weg von Gott gegangen wie unsere und ist so berauscht worden wie unsere. Lebt in einer Fantasy-Welt und einem ausgeflippten Trip, dass Märchenbücher die Bestseller geworden sind für die Erwachsenen. Das ist ein Gericht Gottes.
Und ich kann ihr wiederum vorlesen aus einem weltlichen Blatt: Jeder hat über Yoga, transzendentale Meditation, Yin-Yang, Sufismus und dergleichen Kulte gehört. Viele sind in irgendeiner Weise direkt damit in Kontakt gekommen. Man hört und liest über Biorhythmen, Telepathie, außersinnliche Wahrnehmung, Telekinese, Astrologie, UFOs, Zeitreisen und was der Spinnereien mehr sind. Von Steven Spielberg, diesen Regisseur von E.T., einer der größten Spiritisten, der derzeit lebt, da stammt ja auch dieser Film, der als Jugendfilm empfohlen wurde, Indiana Jones, Tempel des Todes, wo eine Satansmesse gezeigt wird. In solchen Zeiten leben wir. Im Fernsehprogramm, in der dritten Sendung, hatten sie eine Sendung für die Kinder, wie wird man eine Hexe? Hexensendung. Wie der König Saul vom Worte Gottes weggegangen und jetzt gehen wir zu diesen Quellen der Hexe von Endor. Jeder kennt aus den Massenmedien oder aus dem Bekanntenkreis Fälle, wo jemand mit verschiedensten chemischen Substanzen kosmische Erfahrung und Bewusstseinserweiterung anstrebt und niemand ist es entgangen, dass die Welt zurzeit die schwerste Rauschgiftepidemie erlebt. Jesaja 63, Vers 6: Ich habe die Völker zertreten in meinem Zorn, ich habe sie trunken gemacht in meinen Grimm. So macht's die Welt, schrieb damals Wilhelm Busch, entweder kurz vor oder während des Zweiten Weltkriegs, ehe sie zur Hölle fährt. Was würde Wilhelm Busch heute sagen? Erschütternd. Da kam er zu sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot die Fülle haben und ich verderbe im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin in Wort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Ich will mich aufmachen. Liebe Freunde, Glaube ist Willenssache und nicht Gefühlssache. Der Jesus hat um Jerusalem geweint und sagte: Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne sammelt ihre Küchlein und ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Es geht kein Mensch deswegen verloren, weil die Gnade Gottes nicht ausreicht, sondern weil sie nicht haben wollen. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater zurückkehren. Und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und hier wiederum möchte ich etwas vorlesen aus diesem wunderbaren Buch von Wilhelm Busch. Wir müssen da auf einen wichtigen Zug achten. Der verlorene Sohn hat sich ja schon einmal aufgemacht, nämlich als er aus dem Vaterhaus davonging. Und wir haben gesehen, dass damals zwischen dem Entschluss und der Ausführung eine gewisse Zeit verstrich. Diesmal ging's anders. Diesmal ging's ruckzuck. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, sagte er. Und dann kommt gleich: Und er machte sich auf. Und das ist nun so wichtig. Willst du dich zu dem lebendigen Gott bekehren, dann tu es heute. Eine Bekehrung geschieht schnell oder nie, meint Wilhelm Busch. Und er kam zu seinem Vater. Das ist die Hauptsache. Ich habe im Ersten Weltkrieg einige Offensiven mitgemacht. Da ging es am Anfang großartig, aber das Ziel Verdun in Paris haben wir nie erreicht. Solche steckengebliebenen Offensiven gibt's auch im geistlichen Leben. Vor vielen Jahren kam ein junger Mann zu mir und sagte: Mit mir muss es anders werden. Es steht heute noch so, dass es mit ihm anders werden muss. Er kam nur bis zum Pastor. Es war eine verfehlte Offensive. Manche kommen bis zur Marktkirche, manche kommen bis zu einem Entschluss, manche bis zu einer seelischen Erregung, manche bis zu christlichen Überzeugungen. Alles steckengebliebene Offensiven. Er kam zu seinem Vater. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater, der aber noch ferne von dannen war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn, lief und fiel um seinen Hals und küsste ihn. Liebe Freunde, hier stehen so unglaubliche Dinge. Er kam bis zu seinem Vater. Und hier steht das einzige Mal in der Bibel, dass der Vater läuft.
Und dieses Wort, es jammerte ihn, das ist ein schwieriges Wort. Aber es heißt eigentlich im Urtext, es tat ihm bis in die Eingeweide oder bis ins tiefste Herz weh. Es ist so, hat jemand mal erklärt, wie eine Mutter empfindet, die mit ihren eigenen Augen sehen muss, wie ihr Kind vor ihren Augen überfahren wird. Und dieser Schmerz, den da eine Mutter empfindet, das eigentlich drückt hier dieser griechische Urtext aus. So erbarmt es den Vater, als er seinen Sohn sieht. Und ich habe es wiederum aus diesem Buch, wo Wilhelm Busch die Frage stellt, und bitte vergesst das nicht, weil wir in dieser Zeit der Abkürzung und der Schnellmethoden leben und wo man über so Ruckzuckmethoden und über, ich weiß nicht, andere Tricks versucht, so Instant Spirituality, also diese schnelle Geistlichkeit hervorzurufen. Er fragt, wem läuft der Vater entgegen? Den Großen dieser Welt, den Heiligen, den Frommen, den Kirchenchristen? Nein. Den Sünder, der um Gnade fleht. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das ist der Schlüssel zum Herzen Gottes. Dann ist Jubel im Himmel. Und liebe Freunde, ich schätze Leute, die sagen können, ich habe gesündigt. Es gehört kein Mut dazu zu sündigen. Es gehört kein Mut dazu, Rauschgift zu nehmen. Es gehört kein Mut dazu, Hurerei zu treiben und in den großen Sog der anderen mitzuschwimmen. Ich schätze Leute, die sagen können, ich habe gesündigt. Dazu gehört Mut. Da stellt man sich wahrlich gegen den Strom dieser Zeit. Und ich werde nicht vergessen, wie der Mann, durch den ich zum Glauben kam, George Werber, erzählte, wie im Zuge dieser Erweckung in Ostafrika in den 30er Jahren ein Prediger vor die Kanzel seiner Gemeinde trat und sagte, liebe Gemeinde, ich habe die genaue Zahl nicht mehr in Erinnerung, es war, glaube ich, 12 oder noch mehr Jahre, die letzten 12 Jahre ein frommes Theater vorgespielt. Und ich werde nicht vergessen, wie George Werber sagte, wir preisen Gott für solche Männer. Dazu gehört Mut. Es gehört kein Mut dazu, das fromme Theater weiterzuspielen. Und als ich einen Film sah über den Nürnberger Prozess, das hat mich sehr beeindruckt. Das war nicht ein Spielfilm, sondern authentische Aufzeichnungen. Da stand Keitel, Oberbefehlshaber der Wehrmacht, auf und sagte, ich habe geirrt. Ich war nicht imstande, das zu verhindern, was verhindert hätte werden müssen. Gott ist uns natürlich entgegengelaufen in seinem Sohne an diesem Kreuz vom Golgatha. Er fiel um seinen Hals und küsste ihn. Oh, liebe Freunde, ich bin ja eher geruchsempfindlich, wenn einer vom Schweinestall käme. Da hätte ich meinen Sicherheitsabstand, womöglich noch AIDS oder was. Heute hat mir einer besondere Ängste und dann tun wir mal in die Destillier- oder in die Reinigungsanlage und dann vielleicht. Und wie er mal Winrich Schäffbuch sagte, hätte der Vater so aus dem Fenster heraus so einen Zettel rausgereicht und lieber Sohn, wenn du das und das und das tust, dann darfst du wieder zu mir kommen. Das wäre Gesetz. Nein, hier ist der Gipfel der Gnade Gottes. Er lief um seinen Hals und küsste ihn. So wie wir es gestern erklärt haben anhand dieses Schächers. Als dieser Schächer, ein Mörder, zu Recht verurteilt, sagt, wir empfangen, was unsere Taten wert sind, sagt der lebendige Gott, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist der Gott der Bibel, der alles vergibt, alles reinwäscht und uns mit offenen Armen empfängt. Und jetzt möchte der Sohn sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, das spricht er das aus, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Wir wollen desto auch umso deutlicher betonen, diese einmalige, uferlose, wunderbare Liebe Gottes. Der Vater läuft. Und ich möchte abschließend versuchen, das irgendwie zu illustrieren. Das war vor einigen Jahren, da hat man die Enkeltochter, eine gewisse Graziella Ortiz, von diesem Zinnmillionär Ortiz entführt. Und der Mensch ist ja heute oft nur noch eine Handelsware, wo eben nach rein wirtschaftlichen Überlegungen der Mensch behandelt wird. Soziale Indikation, es passt nicht in unser Schema, ja, dann wird eben der Mensch zerstört, dieses Ungeborene zerstückelt. Sonst wie abgetrieben. Und dann haben sich die Eltern über das Fernsehen an die Entführer gewandt und das war erschütternd, das Gesicht der Eltern, besonders das Gesicht der Mutter zu sehen,
Und wie sie sagt, gebt uns unsere Tochter zurück. Wir bezahlen die Millionen. Mit anderen Worten sagten diese Eltern, wir lieben unsere Tochter, wir zahlen jeden Preis, aber bitte, bitte, gebt uns unser Kind zurück. Und das ist nur in etwa ein Bild für diese unauslotbare Liebe Gottes, der seine Geschöpfe nicht zwingen kann, der mit anderen Worten sagt, ich zahle nicht nur die Millionen, ich zahle nicht nur die Milliarden, nein, ich zahle mit dem Allerkostbarsten im ganzen Universum, nämlich mit dem Blute meines einzigen Sohnes, aber bitte gebt mir meine Geschöpfe zurück. Das ist der einmalige, menschensuchende und rettende und lebendige Gott der Bibel. Und für mich ist einer der schönsten Sätze, wo Gott im Alten Testament sagt, so wahr ich lebe, ich habe nicht gefallen am Tode des Gottlosen, und wollte vielmehr, dass der Gottlose umkehre von seinen Wege und lebe. So wahr ich lebe, sagt Gott, ich habe nicht gefallen am Tode des Gottlosen. Am Kreuz von Golgatha tritt er den sichtbaren Beweis an. Hier gibt er sein ganzes Leben, wie jemand mal gesagt hat, diese Wunden schreien, mögest du den Sündern doch verzeihen, mögest du den Sündern doch verzeihen. Ich möchte mit zwei Dingen abschließen. Noch einmal etwas von Wilhelm Busch. Es gibt viele Leute, die wissen zwar etwas von der Liebe Gottes in Christo, aber sie kommen zu keinem Frieden. Sie sind nicht versöhnte Kinder im Hause Gottes. Und warum? Weil sie in Gottes Haus und Gemeinde eindringen wollen, ohne das rettende Wort zu sprechen. Ich habe gesündigt. Sie haben nie vor dem heiligen Gott mit zerbrochenen Herzen auf ihren Knien gelegen und bekannt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich frage euch, so schreibt Wilhelm Busch, die ihr in dieser halben Stellung vor Gott lebt, die ihr die Liebe Gottes kennt und doch nicht der Wahrheit die Ehre gibt, warum handelt ihr so? Da gibt es viele Gründe, die einen wissen überhaupt nicht, mit Gott zu reden. Die anderen sind zu stolz, sie wollen nicht als Sünder dastehen. Die Dritten meinen, es sei ja nicht so schlimm mit ihrem, wie sie sagen, bisschen Sünde. Die Vierten nehmen es zu leicht und meinen, es sei alles in Ordnung, wo nichts in Ordnung ist. Und die meisten wollen nicht bekennen, ich habe gesündigt, weil sie ihre Sünde nicht lassen wollen. Sie wollen Gott und die Sünde halten. Das aber ist der sicherste Weg zur völligen Verstockung und zum Verderben. Der Evangelist Elias Schrenkbart fast in jeder Versammlung seine Hörer, bringt euer Leben mit Gott in Ordnung. Ich bitte auch euch darum. Und ich schließe noch mit folgender Geschichte ab, die sich ereignet hat. Der englische Staatsmann Cromwell ließ einst einen Staatsverbrecher zum Tode verurteilen. Er bekräftigte sein Urteil damit, dass er sagte, wenn abends um 6 Uhr vom Dom herab die Glocke das Zeichen gibt, soll das Haupt des Verurteilten fallen. Eine große Menschenmenge hatte sich eingefunden, um diesem schrecklichen Schauspiel zuzusehen. Die Zeit rückt näher, 6 Uhr ist vorüber, aber die Glocke gibt keinen Ton von sich. Man geht hinüber zum Glöckner und findet diesen am Seil ziehend, aber die Glocke gibt keinen Laut von sich. Der Glöckner ist taub. In dieser alten Zeit haben taube Leute diese Glocken bedient, weil die hatten eine derartige Dröhnung und Schwingung, dass ein normaler Mensch, als er dabei taub wurde. Man schickt sich an, auf das Glockengerüst zu gehen, um nachzusehen, was da nicht in Ordnung ist. Was für ein Bild aber sieht man, eine Frau hängt am Klöppel der Glocke und wird hin und her geschlagen, zerfetzt, zerschunden, blutüberströmt, stürzt sie vor den Füßen der Zuschauer ohnmächtig zusammen. Es war die Frau des Verurteilten. Cromwell hörte davon und sein Herz ist bewegt. Er sagt, ich habe gesagt, wenn die Glocke das Zeichen gibt, muss das Haupt des Verurteilten fallen. Das Zeichen ist nicht ertönt, folglich, und er bleibt die Hinrichtung für immer. Das ist vielleicht doch ein erschütterndes und auch ein schöneres Bild für die noch viel gewaltigere Tat unseres Herrn Jesu am Kreuz. Diese Wunden schreien, mögest du den Sündern doch verzeihen, mögest du den Sündern doch verzeihen. Ich bitte euch, lasset euch versöhnen mit Gott. Ich bete noch zum Abschluss.
Herr Jesus, hab du Dank für den Reichtum deiner Liebe, deine Größe, deine Barmherzigkeit. Du hast dich zerschlagen, zerfetzen lassen. Und Herr, wir haben uns womöglich daran gewöhnt, aber das tatst du für uns. Für dich und für mich. Und Herr, ich bitte, dass man diese fassungslose Liebe erkennt und vor dir zerbricht. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Du mögest die Herzen anrühren, Herr. Und du mögest die Lügen dieser Welt und die eigenen Einflüsterungen des Herzens wegnehmen, wo man oft genug irgendwie den Eindruck hat, du würdest uns das wahre Leben vorenthalten. Nein, du bist ein reicher, du bist ein herrlicher, du bist ein großer, ein wunderbarer Gott. O schenk, dass Menschen heute Abend Buße tun dürfen, weil Freude im Himmel ist über einen Sünder, der Buße tut. So wahr ich lebe, sagst du, ich habe nicht gefallen am Tode des Gottlosen. Amen.